Wie geht es euch mit diesen Bibelversen? Ja, das sind ja unglaublich starke Worte. Wir müssen uns die nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Aber auch das sage ich euch. Wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam um irgendetwas bitten, wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden, sagt die stärkste Macht im Universum. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir Paul Benker, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, mal befragen würde, der würde alles andere sagen, aber der würde niemals sagen, wenn zwei von euch eins werden und um irgendeinen Kredit bitten werden, werde ich im Auftrag der Deutschen Bank jeden Kredit geben, um den ihr bittet, ohne Sicherheiten zu verlangen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass kein Banker dieser Welt das sagen würde. Aber unser lebendiger Gott im Himmel, unser Herr Jesus Christus, hat uns das zugesagt. Das klingt ja irgendwie nach einem Blankoscheck. Ja, das klingt ja irgendwie danach zu schön, um wahr zu sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich jetzt hier mal rumgehen würde, würden mir manche sagen, oh Martin, so wie du das jetzt hier darstellst, ist das glaube ich auch nicht. Ja, da sind schon noch ein paar Bedingungen dran geknüpft. Und deswegen kann man diese Verse so vielleicht doch nicht wörtlich nehmen, wie du das jetzt hier machst. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Nehmen wir sie wörtlich? Erwarten wir, dass sie stimmen? Ja, dass Gott das wirklich wahr macht? Dass da wirklich ein Einlöseauftrag hintersteckt? Oder sagen wir, naja, es ist nett gemeint, aber für uns ist das, kann man das so nicht sehen. Ich würde gerne euch heute Morgen mit hineinnehmen in dieses Thema, warum erhört Gott Gebet und warum erhört er scheinbar keine Gebete oder manches Gebet nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich euch jetzt fragen würde, ja, hast du das schon mal erlebt, dass Gott dein Gebet erhört hat, dann könnte jeder von euch eine Story erzählen. Genauso bin ich aber sicher, wenn ich ihn frage, hast du schon mal gebetet und Gott hat scheinbar nicht erhört, dann könnte auch jeder eine Story erzählen. Ja, wir haben so lange, 4 Jahre lang, dafür gebetet, dass mein Freund, etwas jünger als ich, geheilt wird von Gott. Und wir haben einen unglaublich langen Prozess gemacht. Und er ist doch gestorben. Waren alle diese Gebete umsonst? Waren die Versprechen Gottes, auf die wir ihn immer wieder festgenagelt haben, falsch? Lass uns mal ein bisschen stärker einsteigen. Und ihr wisst, ich liebe Gefängnistexte. Ja, habe ich gestern euch, am Freitagabend euch gesagt. Und heute gibt es auch wieder einen Gefängnistext aus der Apostelgeschichte 12. bis 1 bis 19, ist ein bisschen länger. Etwa um diese Zeit begann König Herodes gegen einer der führenden Männer der Gemeinde vorzugehen. Zuerst ließ er Jakobus, den Bruder von Johannes, enthaupten. Als er merkte, dass sich das Gefolg darüber freute, ließ er auch Petrus festnehmen, gerade während des Passafestes. Petrus wurde ins Gefängnis gebracht, und zu seiner Bewachung wurden je 4 Gruppen zu je 4 Soldaten eingesetzt, die einander ablösen sollten. Herodes wollte ihm nach dem Fest den öffentlichen Prozess machen. Während Petrus im Gefängnis war, betete die Gemeinde Tag und Nacht für ihn zu Gott. In der Nacht, bevor Herodes ihn vor Gericht stellen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Wachsoldaten. Er war mit 2 Ketten an der Wand gefesselt. Vor der Tür der Zelle waren 2 weitere Posten aufgestellt. Plötzlich stand da ein Engel des Herrn und die ganze Zelle war von strahlendem Licht erfüllt. Er weckte Petrus durch einen Stoß in die Seite und sagte, schnell, steh auf! Im gleichen Augenblick fielen Petrus die Ketten von den Händen. Der Engel drängte, leg den Gürtel um und zieh die Sandalen an. Petrus tat es und der Engel befahl, nimm den Mantel und komm mit. Petrus folgte ihm nach draußen. Er wusste nicht, dass dies alles Wirklichkeit war, sondern meinte zu träumen. Sie kamen ungehindert am ersten Wachposten vorbei, ebenso am zweiten und standen schließlich vor dem eisernen Tor, das in die Stadt führte. Das Tor sprang von selbst auf und sie traten hinaus. Sie eilten durch eine Gasse, dann war der Engel plötzlich verschwunden. Als Petrus zu sich kam, sagte er, es ist also wirklich wahr, der Herr hat mir einen Engel geschickt, um mich vor Herodes zu retten und vor dem zu bewahren, was die Juden sich erhofft haben. Als ihm das klar geworden war, ging er zu dem Haus, in dem Maria, die Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus wohnte. Dort hatten sich viele Christen zum gemeinsamen Gebet versammelt. Petrus klopfte an das Hoftor und die Dienerin Rode kam, um zu öffnen. Als sie aber Petrus an der Stimme erkannte, vergaß sie vor Freude, das Tor aufzumachen, rannte ins Haus und rief, Petrus steht draußen. Du bist nicht ganz bei Verstand, sagten die im Haus. Und als Herodes darauf bestand, meinten sie, dann ist es sein Schutzengel. Aber Petrus klopfte und klopfte, bis sie schließlich aufmachte. Als sie ihn kannten, gerieten sie ganz außer sich. Er bat mit einer Handbewegung um Ruhe und erklärte ihnen, wie der Herr ihm aus dem Gefängnis befreit hat. Erzählt das Jakobus und den anderen Brüdern, sagte er, und dann verließ er Jerusalem. Das ist ja schon einer der großen Erfolgsgeschichten des Neuen Testamentes. Ja, Petrus hat das erste Mal in seinem Leben eine sogenannte Automatiktür erlebt. Ja, wir kennen das ja heute schon, du gehst in einen Supermarkt rein, auf die Tür zu und dann öffnet sie sich wie von Geisterhand. Ist also keine Erfindung der Neuzeit, sondern vor 2000 Jahren gab es das auch schon. Ja, der Petrus und der Engel geht auf das Tor zu und das Tor öffnet sich. Wow, was für eine Geschichte. Ja, dass Petrus lebend aus dem Gefängnis gekommen ist bei dieser starken Bewachung, ist schon eine unglaubliche Machtdemonstration der Größe und der Kraft Gottes. Ja, während Petrus im Gefängnis war, angekettet an der Wand, angekettet an einem Soldaten, traf sich die Gemeinde zum Beten und sie betete die ganze Nacht und kann dann als das Wunder der Befreiung miteinander eine Traumerfahrung von geistlicher Wirkung Gottes erleben. Trotzdem gibt es eine kleine Feinheit hier in dem Text, die mir wichtig ist. Ja, es kann sein, das habe ich ja schon gesagt, dass es zwei Gruppen von Leuten unter euch gibt. Ja, die einen sagen, ja, ich habe viele Gebetserhörungen in meinem Leben erlebt. Und das kann ich auch sagen. Und die anderen sagen, Martin, hör mir auf, entscheidende Dinge hat Gott scheinbar nicht erhört. Und wie gehen wir dann damit um, wenn wir das so empfinden? Ja, es gibt Leute, wir haben gestern ja auch dafür gebetet, dass Gott euch eine vernünftige, gute, zu euch passende Arbeitsstelle gibt. Und manche erleben dann so eine Pleite und Pech nach der anderen. Vielleicht betest du zu Gott, dass er dir endlich einen Traumpartner sendet. Aber stattdessen erlebst du auch nur Pfeifen, die irgendwie dein Leben kreuzen und nicht das, was du dir wünschst, was Gott dir schenken soll. Ja, und du fühlst dich jedes Mal danach, als würdest du mit vor die Wand sprechen. Die Frage ist ja, wann erhört Gott Gebet und wann nicht? Es gibt in der Bibel zwei Bibelverse, die vielleicht uns eine Ahnung geben könnten, die darauf eine Antwort haben. In Jakobus 1, 5 und 6 steht, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgendwie zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt, hin und her getrieben wird. Was wird hier gesagt? Hier wird gesagt, wenn wir beten, dann sollen wir im Glauben beten. Ja, das ist ja immer so eine Aussage, im Glauben beten. Gott hat eine Krankheit in mein Leben reingelegt, den grünen Star. Und das hatte zur Folge, dass ich erstmal gar nicht mehr Auto fahren durfte. Jetzt darf ich zumindest immerhin im hellen Auto fahren. Und ich habe viele Leute gebeten, weil mein Augenarzt hat mir gesagt, da lässt sich nichts dran machen. Wir können nur noch hoffen, dass die Krankheit nicht weiter fortschreitet und sie erblinden. Und das medizinische Ziel ist, dass es so bleibt, wie es ist. Dann habe ich gedacht, dann wende ich mich lieber an den Schöpfer, der kennt sich besser damit aus als mein Augenarzt, und habe ganz viele Leute gebeten, für mich um Heilung zu beten. Und manche, jetzt im November noch, die haben mir gesagt, Martin, du musst glauben, dass Gott dich heilt. Und ich habe gesagt, jawohl, Herr, ich glaube jetzt einfach mal, dass du dich... Und dann habe ich doch entdeckt, es gibt doch noch irgendwie einen Zweifel. Es gibt ein bisschen Frust, weil das jetzt schon der 100. ist. Und es ist immer noch nicht weg. Und dann ertappe ich mich, wie ich auf der einen Seite sage, ja, ich will ja glauben, auf der anderen Seite, aber irgendwie spüre ich auch noch einen Restzweifel in meinem Herzen und ich fühle mich so hin und her gerissen. Und das kann einen ja ganz schön unter Druck setzen. Ja, nach dem Motto, wenn du nur genug glauben würdest, würde Gott deine Krankheit wegnehmen. Lass uns mal in den Text reingucken. Hat Petrus geglaubt, dass er freikommt? Was würdet ihr sagen? Ja, da steht, dass der Engel ihn richtig wach machen müsste. Und dann wird er wach. Zieten macht das, was der Engel sagt, und hat trotzdem noch den Eindruck, es sei nicht Realität, sondern er hat so einen richtig schönen Traum. Ja, er träumt einfach, dass er befreit wurde. Also jemand, der glaubt, dass er befreit wird, der würde aus meiner Sicht anders reagieren. Ja, der hätte die ganze Nacht nicht geschlafen. Ja, der hätte mit so Ohren gewartet, bis der Engel geräuschlos da reinkommt und ihn befreit. Aber was macht Petrus? Der pennt. Also ich finde die Gelassenheit sensationell. Es war ja seine letzte Nacht auf Erden und es war auch nicht ganz so bequem, weil die haben auf dem Boden gepennt und der war angekettet. Also da war nichts mit Komfortmatratze und Komfortbett, sondern da war einfach harter Steinboden angesagt, vielleicht ein bisschen Stroh drauf. Und immer wenn er sich rumdrehen wollte, dann musste er dem einen Soldaten sagen, du musst jetzt über mich und der andere musste unter mich und so weiter. Also und trotzdem hat er gepennt. Also, das finde ich mal Gelassenheit. Die wünsche ich mir für manche schlechte Einschlafnacht in meinem Leben. Kommen wir mal zur Gemeinde. Hat die Gemeinde geglaubt, dass Petrus freikommt? Sie haben gebetet. Genau. Und als Petrus, als Rode reinkommt und sagt, also die Dienerin reinkommt und sagt, Petrus steht draußen vor der Tür, was haben die gesagt? Du bist verrückt. Ja. Und dann hat sie gesagt, nein, 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 ich bin nicht verrückt. Und dann gab es ein wissenschaftlich avasiertes Gemeindeglied, die hat gesagt, ja, das sind so psychologische Phänomene. Ja, wenn man sich das ganz doll wünscht, dass jemand draußen ist, dann hört man sogar die Stimme, aber das ist nicht Realität, sondern das ist Einbildung. Das waren die zwei Reaktionen. Sind die Ausdruck eines tiefen Glaubens, dass Gott ihr Gebet erhört? Nein, aus meiner Sicht nicht. Und ich finde das genial. Sie haben gebetet die ganze Nacht und haben in ihrer Reaktion doch keinen Glauben gezeigt. Von daher glaube ich, wer betet, der glaubt. Ich muss nicht den Puls fühlen und sagen, wow, habe ich auch keinen Restzweifel mehr da. sondern wenn ich bete, ist das ein Ausdruck, ich wende mich an den lebendigen Gott und glaube, dass er handelt zu seinem Guten. Sie haben es ja vorher, haben Sie, als der Jakobus gefangen genommen wurde, gehe ich davon aus, dass Sie auch gebetet haben als Gemeinde. Und Jakobus ist enthauptet worden und Petrus ist befreit worden. Wie gehen wir damit um? Eine zweite Sache noch, im zweiten Bibelvers. Und da wird gesagt, was könnte eine Ursache sein, dass Gott unser Gebet nicht erhört? Ich habe das überschrieben mit falscher Motivation. Auch im Jakobusbrief, Jakobus 4, ihr verzehrt euch nach etwas, was ihr gerne hättet. Ihr seid neidisch und eifersüchtig, aber das bringt euch dem ersehnten Ziel nicht näher. Ihr kämpft darum, aber ihr bekommt es nicht, weil ihr Gott nicht bittet. Und wenn ihr bittet, und jetzt kommt's, bekommt ihr es nicht, weil ihr nur in der Absicht bittet, eure unersättliche Gier zu befriedigen. Das heißt, wir beten aus falscher Motivation heraus. Ja, bei manchen Gebeten ist das ja ein Stück offensichtlich. Also es gibt ja so Bücher über Kindergebete, ja, so Kleinkindergebete. Und wenn dann ein Kind betet und sagt, Herr, mach doch, dass die Vitamine aus dem Spinat in den Pudding reingehen, dann ist das irgendwie offensichtlich, ja, was die Motivation dahinter ist. Das klingt in unseren Augen süß und wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass Gott das nicht machen wird. Vielleicht ist es auch noch, ich habe immer wieder, wenn wir in Wiedenest in finanzielle Nöte geraten, denke ich mir einfach, Herr, es ist doch ganz einfach. Offenbare von uns einem die Lottozahlen für nächste Woche mit der Zusatzzahl, ja, und ich spende auch die 5 Euro Einsatz und dann haben wir alle unsere Probleme gelöst. Ja, vor allem als so dieser Jackpot 120 Millionen beinhaltete, dachte ich mir, Herr, einmal. Ja, die anderen schlägst du mit Blindheit, uns offenbarst du die Zahlen oder offenbar sie mir, das wäre sogar noch besser. Ja, ich würde auch 10% abgeben, ja, sonst wird Wiedenest hochnäsig, also 10% reicht und ich würde auch dafür sorgen, dass, ja, dass es den Menschen in Bergneustadt besser geht, ich würde auch was an die Tafel spenden, ich würde auch da was hinspenden. Aber du kannst das doch einfach mal so offenbaren und dann haben wir für die restliche Laufzeit von Wiedenest endlich genug Geld und ich auch für mein Leben, um ohne Sorgen weiter leben zu können. Gott macht das nicht. Ich glaube, es ist auch gut so. Ja, weil mit 120 Millionen Euro umgehen zu können, braucht es schon einen sehr, sehr, sehr reifen und demütigen Charakter. Ja, die meisten erleben ja nach Lottogewinn, dass sie abstürzen und nach 10 Jahren nicht mehr viel von ihrem Lottogewinn übrig geblieben ist. Von daher, ich glaube, manchmal ist es offensichtlich. Aber es gibt bei vielen anderen Punkten, da ist es nicht so offensichtlich. War das egoistisch, aus falscher Motivation heraus, dass die Verwandten von Jakobus gebetet haben, dass die Gemeinde gebetet hat, dass ihr Mann, Vater, Großvater aus dem Knast befreit wird? Nein, glaube ich nicht. Und Gott hat ihn doch nicht befreit. Ist es egoistisch zu beten? Die Frage ist, war es egoistisch zu beten für meinen Freund, dass er Heilung erlebt? Nein, glaube ich nicht. Wir haben so gebetet, er hatte ein Unternehmen, ja, das wäre die Chance gewesen, dass seine Mitarbeiter mal so richtig eine Machtdemonstration der Kraft Gottes gehabt hätten. Und wir haben uns alle ausgemalt, was er noch alles tun könnte. Ja, er war ein guter Evangelist, er hätte dann noch weiter Evangelist und. Aber Gott hat es nicht gemacht. Ich glaube auch nicht, dass es egoistisch war. Herauszufinden, warum Gott manchmal Dinge in mein Leben hineinlegt, ist gar nicht so einfach. Ich hatte so mit 45, konnte ich auf einmal nicht mehr stehen. Ja, und das ist natürlich, wenn man predigt, ganz schön blöd. Ja, ich habe mir dann immer einen Barhocker genommen, das ging. Aber ich konnte oft in der Schlange, nicht, also im Baumarkt an der Kasse anstehen, das war der Horror und so weiter und so fort. Und diese Einschränkung in meinem Leben war schwierig. Und ich habe dann viel darum gebeten, dass Gott das wegnimmt, hat er nicht gemacht. Und dann erst war für mich klar, okay, wenn Gott das nicht wegnimmt, dann hat er einen tieferen Sinn und einen stärkeren Plan für mich. Und das bedeutete für mich, dass ich an meinem Charakter arbeiten muss. Dass ich meinen Charakter von Gott verändern lassen sollte in sein Bild. Ich habe immer gedacht, ich wäre ein netter Kerl, aber ich bin zweimal aus einem Leitungsteam rausgeflogen, nicht weil ich was Falsches gesagt habe, sondern die Art und Weise, wie ich Dinge gesagt habe, die waren verletzend. Ja, und das hat uns nicht gut getan als Team. Und ich musste meinen Charakter in die Schule Gottes legen und scheinbar ging das nur auf die harte Tour. Ja, wenn man als Mann an seine Grenzen kommt, wenn man nicht mehr so kann, wie man will, dann fängt man auf einmal an, Dinge von Gott verändern zu lassen. Und das war ein langer Prozess, 7 Jahre, und nach 7 Jahren hat Gott mir die Fähigkeit zu stehen wiedergegeben. Und ich bin im Nachhinein sehr, sehr dankbar für diese Phase. Ja, weil sie mich näher zu Jesus gebracht hat, weil sie mich in eine Abhängigkeit von Jesus gebracht habe, wie ich sie vorher nie erlebt habe. Ja, ich glaube, dass manchmal Gott etwas in unser Leben hineinlegt, um ein Ziel zu erreichen, was wir ohne diese Grenze nicht erreichen würden. Und deswegen kann es sein, dass die Motivation nicht als falsch erkennbar ist, aber von Gottes Seite her wünscht er sich, dass wir uns auf den Weg machen, uns verändern zu lassen. Das große Problem ist ja, dass wir manchmal die falschen Rückschlüsse ziehen. Wir hatten mal in Wiedenes Besuch von einem Arzt aus Nepal. Und Nepal ist ja Erweckungsgebiet und er hat über Krankenheilung gesprochen. Und er hat darüber gesprochen, dass sie in Nepal viele oft erleben, dass Menschen von Gott geheilt werden aufgrund des Gebetes. Und dann kam natürlich direkt die Frage aller Fragen, werden denn alle geheilt, für die ihr betet? Nein, war seine Antwort. Und was macht ihr dann mit denen, wenn die nicht geheilt werden? Wir beten weiter. Ich glaube, er hatte das Problem nicht verstanden, was wir haben. Wir haben ja oft so das Problem, wenn wir erleben, dass Gott scheinbar ein Gebet nicht erhört, dann machen wir den Rückschluss, indem wir sagen, okay, dann ist Gott doch nicht so mächtig, wie ich immer dachte. Ja, und fangen an, entweder die Dinge zu relativieren. Ja, wir beten nicht mehr so klar und eindeutig um Heilung zum Beispiel, weil wir erleben, dass Gott manchmal heilt und manchmal nicht heilt. Und dann fangen wir an, das zu relativieren und sagen, Herr, wenn es dein Wille ist, wenn du das gut findest, dann mach doch bitte, dass das geheilt wird. Das ist aber für mich eine Abschwächung im Gebet. Ja, wir dürfen mit Vollmacht beten, wir dürfen mit Erwartung beten, wir dürfen direkt beten und klar beten und nicht relativ beten. Das ist unsere Aufgabe. Ich finde, von der Bibel her gibt es eine klare Aufgabenteilung. Die Gemeinde hat Tag und Nacht gebetet zu Gott. Und das ist die Aufgabe von uns als Menschen, dass wir beten. Und Gott hat die Aufgabe zu erhören, so wie er das für richtig hält. Ja, das ist eine klare Aufgabenteilung. Und manches, ehrlich gesagt, verstehe ich nicht. Ja, dass mein Freund gestorben ist, heimgegangen ist, das verstehe ich bis bis heute nicht. Wir haben einen langen Prozess gehabt. Gott hat viele, viele Gebete erhört. Ja, er hat seine Ehe geheilt. Er hat seine Beziehung zu seinen Kindern geheilt. Er hat seine Beziehung zu seinen Mitarbeitern geheilt. Er hat eine tiefe Gottesbeziehung gewonnen. Und als wir uns verabschiedeten, haben wir als Hauskreis mit ihm Abendmahl gefeiert. Und wir haben gesagt, okay, ich habe ihn gefragt, ist jetzt alles gut bei dir? Er sagt, es ist alles gut. Ich freue mich auf Jesus. Gott hat vieles getan, aber er hat am Ende ihn nicht körperlich geheilt, sondern hat ihn heimgeholt. Und das müssen wir einfach stehen lassen und uns an der Stelle schweigend in den Willen Gottes legen. Ja. Paulus sagt im Philipperbrief, sorget nicht, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Es heißt manchmal, dass wir einfach über die Dinge, die uns so schwer sind, darüber zur Ruhe kommen müssen. Ja, dass wir das Urvertrauen behalten, dass es einen Gott gibt, der im Himmel ist, der es gut meint mit uns, der es auch gut macht. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist Gott noch nicht zu seinem Ziel gekommen, der es gut macht. Dass wir dieses Urvertrauen behalten und nicht den Rückschluss ziehen, den alle rational denkende Menschen ziehen, wenn Gott zwar nur 90% unserer Gebete erhört und 10% nicht, dann ist er doch nicht so mächtig. Dann lohnt es sich nicht. Und dann stellen viele das Gebet ein. Ich hoffe, dass ihr das auf dem Herzen bewahrt. Wir haben die Klagemauer gemacht. Wir dürfen Gott das beklagen. Und das habe ich auch gemacht, dass er meinen Freund nicht geheilt hat körperlich. Das habe ich beklagt vor ihm. Aber ich habe nicht das Gespräch mit Gott eingestellt. Ich habe nicht das Gebet eingestellt, weil das der Tod in jeder Beziehung ist. Und ich möchte euch einfach so am Ende dieses Gebetswochenendes herausfordern. Es kann sein, dass du eher auf der Seite von Petrus stehst und sagst, boah, Gott hat erhört fast alle Gebete in meinem Leben. Ja, ich habe angefangen, meine Gebete auch schriftlich aufzuschreiben und schreibe immer dahinter, wann er die erhört hat. Und bin oft überrascht am Ende des Jahres, wie viele Gebete Gott erhört hat. Aber es kann auch sein, dass du eher zu den Verwandten von Jakobus gehörst, die auch gebetet haben und dann doch nicht erlebt haben, dass Jakobus befreit wurde, sondern erleben mussten, dass Jakobus geköpft wurde. Und doch werden auch sie weiter beten und weiter handeln. Aber dann heißt es einfach, Herr, ich lege mich schweigend in deinen Willen, denn du weißt, was du tust. Und du bist die höchste Macht im Universum. Ich maße mir nicht an, dein Handeln bis zuletzt zu verstehen und darüber Frieden und Ruhe zu bekommen. Das ist das, worum es geht. Wenn du sagst, okay, Martin, das Wochenende hat mir gut getan, aber es ist noch so viel Restzweifel in meinem Herzen und so viel Entmutigung in meinem Herzen, dann bieten wir euch an, dass vor allem Angela und Uwe haben gesagt, sie sind bereit, für dich nach dem Gottesdienst zu beten. Ja, manchmal ist es gut, wenn andere einfach beten und einem das zusprechen. Und dass du merkst, der Frust aus meinem Herzen wird vertrieben und der Glaube und die Erwartung, dass Gott etwas Gutes aus meinem Leben und mit mir macht, zieht wieder in dein Herz ein. Das ist das Tolle, dass wir miteinander beten können, dass wir füreinander beten können und dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern dass wir ja, Brüder und Schwestern an der Seite haben, dass wenn mein Glaube zu klein geworden ist, sie ihren Glauben für mich verwenden können und dann könnt ihr erleben, dass der Friede Gottes wieder euer Herz durchflutet und die Erwartung, dass Gott etwas Großes tut, euch wieder zum Beten bringt. Seid gesegnet. Gott mit euch.